ARD.
Stärker als die AfD ist in den Umfragen nur die CDU. Wer für die AfD stimmt, wird dennoch niemanden in eine Regierung wählen. Denn Friedrich Merz hat für seine Union ausgeschlossen, dass es irgendeine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei geben wird. Und jetzt kommt aber das dicke Aber, mit dem wir aus dieser Woche gehen. Aber er hat in dieser Woche für seinen Vorschlag zur Migrationspolitik die Stimmen der AfD in Kauf genommen. Dagegen protestieren an diesem Wochenende in Deutschland Zehntausende, gar Hunderttausende. In Berlin waren es nach Polizeiangaben mehr als 160.000 Menschen. Und manche fragen nun, ist das vielleicht doch der Anfang einer schwarz-blauen Annäherung? Und was würde das für dieses Land bedeuten? Was für ein Deutschland wollen Sie? Fragen wir heute die AfD-Vorsitzende Alice Weidel. Und später in der Sendung sprechen wir mit der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, und mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Welt, Robin Alexander. Guten Abend Ihnen zu Hause und guten Abend hier im Publikum. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Frau Weidel.
Guten Abend, Frau Miosga.
Beginnen wir mit dem Blick in den Bundestag am Mittwoch. Die Union stellt einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik und bekommt nur deshalb eine Mehrheit, weil auch die AfD zustimmt. Und so sehen die Reaktionen aus. Regungslosigkeit bei SPD, Grünen und Union. Die AfD aber jubelt. Frau Weidel, was haben Sie da gefeiert, dass Sie die Union erfolgreich vorgeführt haben?
Uns geht es nicht um Parteien, uns geht es um dieses Land. Wir haben einem Antrag zugestimmt, der aus unserer Sicht in die richtige Richtung weist. Ein Antrag ist natürlich noch lange kein Gesetz, also es ist rein deklaratorisch. Aber die Forderungen sind übernommen, und zwar von uns. Das sind die Forderungen, die wir 7 Jahre lang im Bundestag stellen.
Und ich weiß auch nicht genau, ob das stimmt. Horst Seehofer hat auch schon mal von Zurückweisung an der Grenze gesprochen. Ne?
Aber wir haben 2018. die Anträge gestellt und auch die Gesetze eingebracht. Und die CDU hat 7 Jahre lang dagegen gestimmt, zusammen mit Rot-Grün.
Aber Sie sagen zu Recht, das ist eine reine Willensbekundung, der Entschließungsantrag. Und der Gesetzentwurf am Freitag ist nicht durchgekommen. Was also haben Sie de facto erreicht, als die Union vorzuführen?
Also wir haben dem Antrag zugestimmt und dem Gesetz auch. Sie haben gesehen, dass die Stimmen der AfD dieses Land gestaltet. Und dementsprechend war auch die Aufregung im Deutschen Bundestag recht groß. Ich habe das nicht verstanden, unsere Fraktion auch nicht. Wir haben einstimmig dafür gestimmt. Also sobald die Politik für unser Land in die richtige Richtung weist, kann man sich auf uns verlassen.
Sie sagen, Sie gestalten die Politik, aber Sie stehen ohne Machtoption da.
Komplett. Ja, das weiß man ja noch gar nicht, ob wir ohne Machtoption dastehen.
Friedrich Merz hat das sehr klar ausgeschlossen, hat es sogar an sein Amt gekoppelt und hat ja sogar in den Entschließungsantrag hineinschreiben lassen, was er von der AfD hält, nämlich, dass sie fremdenfeindlich seien, voller Verschwörungstheorien. Und das Absurde ist ja, dass Sie durch die Zustimmung des Antrags ja sogar quasi bestätigt und unterschrieben haben.
Nein, überhaupt nicht.
Was also ist das?
Ich habe das ja in meiner Rede auch begründet. Also das ist natürlich eine Parteitaktiererei gewesen, um die AfD dazu zu bewegen, diesen Forderungen, den die CDU von uns abgeschrieben hat, nicht zuzustimmen. Das ist natürlich totaler Quark. Wir machen so einen Quatsch überhaupt nicht mit, weil es uns um unser Land geht. Wir wollen einen Richtungswechsel in der Migrationspolitik. Wir wollen gesicherte Grenzen haben und wir wollen, dass Illegale an unseren Grenzen zurückgewiesen werden. Wir wollen, dass dieser Kontrollverlust endlich aufhört. Und die Menschen in diesem Land, die wollen das auch. Und dementsprechend haben wir diesem Antrag trotz dieser gesamten Spitzen zugestimmt. Das ist für mich ein komplettes Kasper-Theater. Und das haben Sie auch am Mittwoch und vor allen Dingen auch am Freitag gesehen. Sitzungsunterbrechung 4 Stunden lang, aber dann Partynacht davor in Laschets Wohnung. Schwarz-Grün, mehr zusammen mit Frau Baerbock. Da wurde Schwarz-Grün, das gehört ja zur Wahl mit dazu. Das ist ein komplettes Theater gewesen.
Aber
Schwarz-Grün wird dort vorbereitet bei Bier und Wein offensichtlich. Das ist komplette Wählertäuschung.
Wenn Sie davon ausgehen, dass Schwarz-Grün vorbereitet wird, was wollen Sie? Was wollen Sie eigentlich?
Wir wollen Veränderungen für unser Land.
Aber Sie schimpfen auf die Union und stimmen aber mit.
Wir wollen sehr, sehr stark werden, damit wir gestalterisch eingreifen können. Und CDU und AfD werden zusammen dann vielleicht so um die 60% erreichen. Und damit kann man sehr viel machen.
Frau Weidel, es gibt genug Aussagen Ihrer Kollegen, die sich sehr stark gegen die CDU richten. Bernd Baumann sagt, Hauptgegner sei die CDU. Parteikollegen wie Maximilian Krah gehen noch weiter und sagen, sie wollten die CDU zerstören. Also was ist es jetzt? Mitstimmen oder zerstören?
Sie haben gesehen, dass es wichtig ist, unser Land voranzustellen. Um nichts anderes geht es. Wenn Sie die Stimme aus der CDU hören und die Beleidigungen in die AfD-Richtung, da hätte ich auch mal gerne Zitate gehört, aber das spielt auch letztendlich überhaupt gar keine Rolle. Ich möchte, dass Politik
hier, deswegen.
Ich möchte einfach, dass Politik für unser Land gemacht wird. Mhm. Unser Land liegt am Boden, wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch, steuerpolitisch, energiepolitisch und migrationspolitisch. Die Menschen wollen einen Kurswechsel. Was hier 3 Jahre lang gemacht wurde von der Ampel, ist eine Politik zu machen gegen den Willen der Bevölkerung. Ja, das weiß man offensichtlich nicht. Aber mit Rot-Grün wird das nicht zu machen sein.
Wir wissen zumindest, dass Sie im Wahlkampf sind und gegen den Willen der Bevölkerung ist ein bisschen viel. 20%
doch, nein. Nein. Also die Mehrheit der Bevölkerung möchte einen Wechsel in der Migrationspolitik. Und dieser Wechsel, das haben Sie im Bundestag gesehen, ist nur mit der AfD zu machen und nicht mit der CDU.
Die CDU und die CSU, die Union, schließt das kategorisch aus. Und dann gucken wir doch mal, warum Sie es womöglich ausschließen. Und gehen, wenn Sie mögen, noch mal zurück an den Tag des Mittwochs in den Bundestag. Der Debatte ging nämlich um 12 Uhr eine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Warum verdrehen Sie die Augen?
Mache ich nicht.
Ach so, okay, dann habe ich das nur gesehen. Das war ja eine wichtige Gedenkstunde, da waren Sie dabei, anlässlich der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Dort hat ein Überlebender gesprochen, der 88-jährige Jude und Holocaust-Überlebende Roman Schwarzmann aus Odessa. Und er hat gesagt, er habe es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, die Erinnerung an die Opfer des Holocaust wachzuhalten. Wie gedenkt die AfD der Opfer?
Wir haben dort ebenfalls der Rede der sehr, sehr andächtigen Rede gelauscht. Und wir haben auch Beifall geklatscht, natürlich. Und für uns steht die Existenz Israels an erster Stelle. Ich weiß, dass das Framing ein komplett anderes ist, das mediale Framing, aber es ist nun mal so. Und wir gedenken dem Holocaust zusammen mit den Juden in der AfD. Das ist eine Vereinigung bei uns.
Wie viele sind das eigentlich?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. So ein paar hundert sind das schon. Also sind, glaube ich, schon fast im vierstelligen Bereich.
Aber was sind, Frau Weidel, Ihre persönlichen Lehren aus Auschwitz?
Meine persönlichen Lehren sind, dass so etwas natürlich nicht nochmal passieren darf. Und das wird es ja auch nicht. Aber ich finde es auch andererseits recht, wie soll ich sagen, verstörend, wenn der Holocaust für eine politische Instrumentalisierung genutzt wird. Dieses schwere Verbrechen sollte, das Gedenken an dieses schwere Verbrechen sollte über der Tagespolitik stehen.
Wird denn zu viel darüber gesprochen?
Nein, aber die Tagespolitik missbraucht den Holocaust-Gedenktag.
Ich frage Sie deshalb, weil uns aufgefallen ist, dass Sie mit Blick auf die deutsche Geschichte jüngst in einem Interview über einen deutschen Schuldkult gesprochen haben. Ich würde Ihnen das gerne noch mal zeigen. Sie sagten in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag am 12. Januar, da ging es zu der Einladung in die russische Botschaft zum Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland, die Sie dort ausschlugen. Und Sie sagten, die Niederlage meiner Heimat mit einer ehemaligen Besatzungsmacht zu feiern, passe zum Schuldkult der Deutschen. Da steht es, passt ganz zum Schuldkult der Deutschen. Warum benutzen Sie dieses Wort? Was heißt das für Sie, Schuldkult?
Das soll ich wo gesagt haben?
In der NZZ am Sonntag, am 12. Januar. Die haben ein Porträt über Sie geschrieben und das ist ein direktes Zitat.
Also es ist doch kein Interview, sondern es ist ein Porträt und das Zitat.
Aber das Zitat ist direkt.
Also erstmal müssen wir, stimmt, das habe ich gesagt im Sommerinterview, dass ich nicht in die russische Botschaft gehe, um den 8. Mai hier zu feiern. Warum auch? Das mache ich nicht. Das würde ich auch nicht. Ja, warum sollte ich das machen? Da wurden so viel auch nicht aufgearbeitete Verbrechen an der deutschen Bevölkerung vergangen. Ich glaube nicht, dass an der Zivilbevölkerung, und ich finde, da sollten wir auch mal Gedenktage einführen. Das werde ich nicht feiern, das werde ich auch in Zukunft nicht feiern. Und davon mal ganz abgesehen, worüber reden wir eigentlich? Die ganzen Probleme sind präsent. Die ganzen die Menschen in diesem Land wollen, dass wir die Probleme lösen. Also worüber wollen wir jetzt eigentlich reden?
Wir reden nachher noch über die gegenwärtigen Probleme. Jetzt interessiert
mich. Ja, hoffentlich.
Selbstverständlich.
Die andere zu verantworten haben.
Selbstverständlich. Aber im Moment interessiert mich das Wort Schuldkult. Da haben Sie jetzt noch nicht dazu gesagt, warum Sie diesen Begriff benutzen.
Schuldkult mag ich vor Jahren mal gesagt haben. Und ich glaube, dass letztendlich die deutsche Politik nicht aus einer Schuld heraus getrieben sein sollte, sondern aus einem Selbstbewusstsein heraus, aus einer Verantwortung für die Zukunft, aus einer Verantwortung für die deutsche Bevölkerung und für die Familien, vor allen Dingen für die jungen Menschen in diesem Land. Und ich glaube nicht, dass wir permanent zurückblicken sollten, aus einem Schuldkult heraus in irgendeiner Form etwas rechtfertigen. Und ich sage es nochmal.
Wissen Sie, wo der Begriff herkommt?
Das interessiert mich nicht.
Ich sage es Ihnen gerne.
Ja, nee, aber das brauche ich gar nicht zu wissen.
Es ist wichtig zu wissen. Verstörend sind Begriffe, die aus einem, das ist ein ganz klares
Recht. Ach so, wird jetzt wieder was angeheftet?
Nein, es ist einfach nur die Etymologie, wo das Wort herkommt. Das ist ein ganz klares Vokabular.
Aber worüber wollen Sie jetzt sprechen?
Naja, ich möchte wissen, ob Sie ein Vokabular aus dem Bereich des neurechten und rechtsextremen Geschichtsrevisionismus, das kommt aus den 50er Jahren,
jetzt dann sowas
benutzen. Ich möchte Sie fragen, ob Sie das bewusst benutzen.
Nein, also Schuldkult ist Schuldkult. Nein, ja, natürlich nicht. Aber es ist ja auch völlig egal. Also mittlerweile ist ja auch sämtliche Sachen, die man nicht mehr sagen darf. Man darf Schwachkopf nicht mehr sagen zum totalen unfähigen Energie- und Wirtschaftsminister.
Das ist was anderes. Das wissen Sie genau,
Frau Weidel. Aber es ist genau das Gleiche.
Das wissen Sie genau, dass das was anderes ist.
Aber es ist
ja ein ernstes Thema. Und Sie haben ja eben auch gesagt, dass Sie es wichtig finden, die Erinnerung wachzuhalten.
Und weil wir Verantwortung tragen.
So, aber jetzt haben Sie auch gesagt.
Wollen Sie wieder dazu?
Naja, also es gibt Studien, nach denen wir wissen heutzutage, dass 40% ungefähr der 14- bis 29-Jährigen nicht mehr wissen, dass die Nationalsozialisten 6 Millionen Juden ermordet haben. Mhm. Ist es nicht ein Zeichen dafür, dass wir mehr darüber reden müssten?
Also ich glaube, dass wir schon in den Schulen genug darüber reden und dass wir alle auch historisch gebildet...
Das scheint ja nicht der Fall zu sein, wenn die Jugendlichen das nicht wissen.
...und geschuldet sind. Ja, woher kommen denn die Jugendlichen? Wer ist denn da gefragt worden? Also wir haben einen enormen Migrationszustrom in den letzten 10 Jahren gehabt, das wissen Sie auch. Und wenn man dann nicht mehr weiß, was das ist, dann muss man dann so ein bisschen...
Dass Sie damit immer alles begründen.
Ja, Sie ja auch offensichtlich.
Nein.
Und von daher, ja, wir müssen mal über die Fakten sprechen. Wir müssen über Zahlen reden. Alles belegt.
Uns ist aufgefallen, dass Sie diesen Begriff benutzt haben. Sie haben ihn in der NZZ
benutzt. Aber nicht im Interview.
Ist falsch. Wir fragen die NZZ nochmal.
Ist falsch, ja.
Sie haben auch 2017 in einem Facebook-Eintrag. Möchten Sie das noch sehen oder möchten Sie das auch?
Ja, das habe ich ja auch gesagt. Da habe ich das gesagt.
Genau.
Und, aber nicht in meinem Interview.
Weil es in dieser Häufung vorkommt.
Welche Häufung?
Jetzt kommt die dritte Häufung noch dazu. Sie haben nämlich bei Ihrem Wahlkampfauftakt Elon Musk zugeschaltet. Und der hat seine Idee oder seine Auffassung von Geschichte auch kundgetan. Hören wir uns kurz an.
It's good to be proud of German culture, German values, and not to lose that in some sort of multiculturalism that dilutes everything. So like, you know, I think there's like, frankly, too much of a focus on past guilt, and we need to move beyond that. Children should not be guilty of the sins of their parents, or even let alone their parents, their great grandparents, maybe even. And we should be optimistic and excited about a future for Germany.
Warum lassen Sie sich von einem südafrikanisch-kanadischen US-Amerikaner, der keinen Bezug zur deutschen Geschichte hat, solche Geschichtslektionen erteilen?
Das hat er doch gar nicht gemacht. Er kann doch sagen, was er möchte. Sie können gerne selbst befragen.
Es wurde bejubelt.
Ja, also Sie können gerne selbst befragen, indem Sie ihn einladen. Mhm. Aber er hat doch völlig recht. Was ist daran falsch, sozusagen, dass man stolz auf sein Land sein soll?
Es hatte Art große Reaktionen, auch auf internationaler Ebene, hervorgerufen. Ich würde Ihnen gerne einmal eine Reaktion des polnischen Premiers Donald Tusk zeigen. Der hat nach diesem Auftritt von Elon Musk gepostet, die Worte, die wir von den AfD-Hauptakteuren über Zitat Großdeutschland und Zitat Nazi-Verbrechen vergessen hören, klangen nur allzu vertraut und bedrohlich, vor allem nur wenige Stunden vor dem Gedenken an die Befreiung von Auschwitz. Können Sie verstehen, dass Polen hier irritiert ist?
Also Donald Tusk ist links. So, und dementsprechend sagt das eigentlich schon alles.
Das ist ein Konservativer.
Es ist eine völlig linksgerichtete Politik.
Aber
also was soll ich das denn jetzt hier kommentieren, was ein polnisches Staatsoberhaupt sagt? Also diese ganze Holocaust-Anheftung permanent an die AfD, es ist nicht nur falsch, es ist auch noch absolut geschichtsvergessen und nervtötend.
Okay.
Und Sie kommen damit auch überhaupt gar nicht weiter, hier weiter rumzubohren.
Ich möchte Ihnen auch
weil es permanent dieses gleiche Framing ist, was völlig falsch ist. Ich weiß das von mir persönlich weit zurück und auch von der Partei.
Mhm. Zwei Beispiele, dann hören wir damit
auf. Ach, Sie wollen jetzt, ja.
Nein, ich gebe zwei Beispiele aus.
Wir können den ganzen Abend drüber reden, das interessiert die Leute aber
nicht. Das möchte ich
gar nicht. Sie wollen eigentlich wissen, wie man die Probleme dieses Landes löst, was komplett gegen die Wand gefahren wurde.
Zwei Beispiele, Frau Weide.
Gerne noch, auch gerne fünf.
Christina Baum, Sie kennen sie aus Ihrem Landesverband, ehemals Bundesvorstand, die sich mehrfach rassistisch und antisemitisch geäußert hat, hat zum Beispiel auf Facebook einen Angriff auf ihr Wahlkampfbüro in Baden-Württemberg mit den Novemberpogromen auf jüdische Geschäfte von 1938 verglichen. Sie hätten gerne gehabt, dass sie nicht mehr kandidiert.
Sie kommt daran rassistisch oder antisemitisch?
Das,
sie haben das gerade geframed. Sie haben es geframed.
Das ist eine Verharmlosung dessen, was da passiert ist 1938. Die jüdischen Geschäfte wurden zerstört. Verbrannt.
Dass man auf Andersdenkende losgeht.
Also
das ist jetzt hier, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, hier geht man doch auf Andersdenkende los. Also auf AfD-Funktionäre werden permanent physisch Angriffe verübt. Wir haben eine hohe Gefährdungslage. Uns werden die Häuser beschmiert.
Die Reichskristallnacht?
Die Leute vergleichen die Autos. Nein, Sie framen das ja so. Sie framen es so. Und wenn Sie darüber weiter diskutieren wollen, dann laden Sie Christina Baum ein.
Mhm.
Ich sag einfach nur, dass wir eine konservativ-liberale Partei sind. Lesen Sie unser Wahlprogramm. Lesen Sie das Wahlprogramm, da können wir uns gerne darüber unterhalten. Aber über sowas, ich weiß nicht, wo das hinführen soll, was Sie damit erreichen
wollen. Das nächste Beispiel, der Dortmunder Matthias Helferich, ehemaliges Mitglied im Landesvorstand NRW, bezeichnet sich als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus. Es gab ein Parteiausschlussverfahren, man hat reagiert. Aber die Ende der Geschichte ist, dass auch er sich wieder als Direktkandidat aufstellen lässt, Landesliste Nummer 6. Große Aussicht, wieder in den Bundestag einzuziehen. Wollen Sie oder können Sie sowas nicht verhindern?
Ich würde Ihnen Folgendes empfehlen. Also, wenn wir über Extremismus reden wollen, dann sollten wir erstmal definieren, was extremistisch heißt.
Wollen Sie oder können Sie sowas nicht verhindern, dass Thomas Helferich wieder aufgestellt wird?
Also Sie stellen ja eine Frage, und was heißt eigentlich extremistisch? Für mich ist extremistisch Folgendes. Wenn völlig rechtswidrig gegen das Grundgesetz, Asylgesetz, gegen internationales Recht die Grenzen geöffnet werden und offen gehalten werden, diese Frage müssten Sie eigentlich als öffentlich-rechtliches Fernsehen unbedingt stellen, was extremistisch ist. Für mich ist extremistisch, wenn ein Staat wie Deutschland, wenn eine Regierung von Deutschland gegen Recht und Gesetz verstößt, das ist extremistisch. Und alle im Übrigen mitmachen, auch die Medien, bitte.
Wir stellen fest, Sie möchten darauf nicht antworten.
Nein, es ist eine Frage der Definition.
Tolerieren Sie das, was
Für mich ist das extremistisch, dass dieses Land so zugrunde gerichtet wird. Entgegen dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung. Und darüber können wir uns gerne unterhalten.
Nachdem ich festgestellt habe, dass ich auf meine Fragen keine Antwort bekommen habe, möchten wir jetzt gleich unsere weiteren Gäste dazu holen und über Wirtschaft reden und die Frage, mit welchen Rezepten die AfD Deutschland aus der Rezession holen will und was Unternehmer davon halten, haben wir in Berlin nachgefragt.
Protest vorm Brandenburger Tor. Verschiedene Verbände, darunter auch CDU und FDP-nahe Lobbygruppen, haben am vergangenen Mittwoch zum Wirtschaftswarntag aufgerufen.
Es ist einfach alles so teuer geworden. Das macht unsere Arbeit so zäh.
Wir haben die höchsten Arbeitskosten, wir haben die höchsten Sozialabgaben, wir haben keine wettbewerbsfähigen Steuern mehr, wir haben eine Energie, die einfach nicht mehr bezahlbar ist.
Und es wird nicht genügend gegengesteuert von der Politik.
Wir wollen wissen, was halten Unternehmer von den Wirtschaftsplänen der AfD?
Wenn die AfD an die Regierung kommt, wird das einen ganz großen Knall geben, was internationale Unternehmen angeht, die sie hier ansässig sind. Das wird uns in der Wettbewerbsfähigkeit extremst hart treffen.
Der nationale Gedanke funktioniert nicht. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Und insofern muss man schauen, dass wir halt etwas Allgemeineres, Größeres hinbekommen.
Dann mal konkret. Stichwort Energiepolitik. Hier fordert die Partei: Die Energieversorgung wollen wir durch die Rückkehr zur Kernenergie und den Ausbau von Kohlekraftwerken sichern. Richtig?
Ob man jetzt die Kernkraftwerke, die funktioniert haben, so schnell hätte abschalten sollen, darüber lässt sich sicherlich herzlich streiten. Dass man allerdings nicht noch zusätzliche aufbaut, das halte ich für sehr sinnvoll.
Zur Kernenergie zurückzukehren, halte ich nicht für richtig. Jetzt sollten wir diesen Weg, den wir jetzt beschritten haben, konsequent fortführen, um die Möglichkeiten, die ja existieren, voll auszuschöpfen.
Sehr kritisch sieht die AfD auch die EU. Eine Rückkehr zu einem Staatenbund souveräner Nationen mit klaren Grenzen ist dringend erforderlich. Wie kommt das bei der Wirtschaft an?
Nun, für uns sind insgesamt Wirtschaftsgemeinschaften, große Handelsräume in Summe enorm wichtig. Ich bin ein großer Fan von Globalisierung.
Der Austritt aus der EU hätte für unser Unternehmen massive Einschränkungen, würden wir auf jeden Fall ablehnen.
Also das ist eine Katastrophe. Also man kann nicht aus der EU austreten. Man wollte eigentlich mehr EU wagen, aber ein Austritt aus der EU, ich glaube, das würde wieder zu noch mehr bürokratischen Aufwand führen, weil wir wieder alles wieder neu erfinden würden. Und ich glaube, das wäre auch keine Lösung. Ja.
Und wir freuen uns, dass wir die Runde erweitern und begrüßen die Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie und ehemalige CDU-Politikerin Hildegard Müller und den stellvertretenden Chefredakteur von der Welt, Robin Alexander. Schön, dass Sie da sind. Frau Müller, beginnen wir mit Ihnen. Was sagen Ihre Konzerne zum Wirtschaftsprogramm in Bezug auf die Europäische Union? Das waren ja die letzten Stimmen gerade im Film der AfD.
Ja, wir haben uns natürlich sehr intensiv mit dem Programm beschäftigt, schon zur Europawahl, und halten insbesondere die europapolitischen Vorschläge der AfD für grundfalsch. Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger Europa. Es gibt zu Recht Kritik an vielen einzelnen Themen in Europa. Wir brauchen weniger Bürokratie, weniger Regulierung. Aber Deutschland alleine wäre angesichts der globalen Herausforderungen, die wir haben, wirklich viel zu schwach. Und deshalb müssen wir alles tun, um Europa zu stärken.
Vielleicht klären wir, Frau Weigel. Vielleicht klären wir erstmal den Begriff, weil die Leute im Film haben jetzt immer gesagt, wir wollen keinen EU-Austritt, und müssen aber feststellen, dass das in ihrem aktuellen Wahlprogramm auch gar nicht mehr drin steht. Da stand im Leitantrag zum Wahlprogramm vor 3 Wochen, zitiere ich nochmal: Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Gemeinschaft für notwendig. Jetzt steht es nicht mehr drin. Ist diese Einschätzung jetzt falsch oder was ist passiert?
Wir sind grundsätzlich, und das fordern wir seit Jahren, für einen Kompetenzrückbau der Europäischen Union. Wir glauben, dass die Europäische Union mit dem bürokratischen Überbau zu übergriffig ist, in die Industrie, auch in die Nationalstaaten, wo die gewählten Parlamente sind. Und dort fordern wir seit Jahren einen Kompetenzrückbau, also auch, dass supranationales Recht nicht mehr nationales Recht bricht. Stichwort Verbrennerverbot kommt aus der Europäischen Union, aus der Kommission.
Warum nicht mehr EU-Austritt?
Wir halten das für grundfalsch. Lassen Sie uns mal über Inhalte sprechen, weil hier ja auch die Expertin dafür sitzt. Stichwort Verbrennerverbot kommt aus der Europäischen Union. Wir halten das Verbrennerverbot für grundfalsch, schädigt die deutsche Automobilindustrie, während gleichzeitig E-Autos subventioniert werden. Das heißt, der Wettbewerb, die Marktwirtschaft ist auf dem Automobilmarkt ausgeschaltet.
Was hat das mit der Organisation der EU zu tun?
Und das ist ein Beispiel dafür, warum die Kompetenzen zurückgebaut werden müssten. Stichwort auch Gebäudeenergiegesetz halten wir auch für übergriffig. Man darf den Leuten nicht vorschreiben, welche Heizung sie einbauen, ob Öl oder Gas. Wir müssen aufhören mit der Verbotspolitik, und das ist das hat den Ursprung in der Europäischen Union. Und darum sagen wir, das soll jeder Nationalstaat selbst für sich entscheiden, dort, wo auch die gewählten Parlamente sind.
Ist das jetzt Austritt oder nicht mehr?
Nein, das steht ja nicht drin. Das habe ich Ihnen ja gerade erläutert.
Wie verstehen Sie es, Alexander?
In der AfD gibt es seit Jahren einen Kampf zwischen marktwirtschaftlichen Kräften, dazu gehört Frau Weidel, und Leuten, die ganz andere Vorstellungen haben. Und auf den Parteitagen, das gibt es aber bei anderen Parteien auch, gibt es dann Formelkompromisse. Und zum Beispiel kann man gut sehen, dass das Programm, aus dem Sie zitieren, so ein bisschen geschrubbt wurde. Also da wurden die harten Begriffe rausgenommen. Aber in der Parteitagsdebatte wurde wieder klar, dass man ein Fragezeichen dahinter setzt. Und das ist natürlich schwierig, weil der Kern der EU ist ja der Binnenmarkt. Ja? Also dass bei uns jemand eine Maschine baut und sie nach Turin verkauft, keinen Zoll zahlen muss. Das ist ja erstmal gut. Das ist auch einer der wenigen Assets, die wir haben. Und man kann über Regulierung streiten. Nur wenn wir das in Europa kaputt machen, wäre ja nicht die Regulierung weg, sondern wir hätten wieder 27 Regulierungen. Eine spanische, eine italienische, eine deutsche. Mhm. So. Und das ist schon, dass Sie persönlich, Ihnen nehme ich das sofort ab, dass Sie das verstanden haben, aber dass Sie in Ihrer Partei Leute haben, die nationale Fantasien haben, die bis zu Autarkie-Fantasien haben, spricht natürlich nicht dafür, dieser Partei Wirtschaftsverantwortung zu geben.
Aber das ist inkorrekt, weil es nicht unserer Programmatik entspricht. Ich habe Ihnen das gerade erläutert, auch an zwei Beispielen, warum wir glauben, dass der europäische Überbau falsch ist. Mit der gesamten Bürokratie und auch mit der Übergriffigkeit in die Marktwirtschaften der Nationalstaaten. Ich plädiere für einen europäischen Binnenmarkt und mit Kompetenzen für die Europäische Union dort, wo sie Sinn machen. Beispielsweise in der gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Ich bin beispielsweise auch dafür, dass der europäische Arm innerhalb der NATO gestärkt wird, dass wir deutlich stärker unsere europäischen Interessen formulieren, weil wir andere Sicherheitsinteressen haben innerhalb der NATO als beispielsweise die USA. Also dort würde es ja auch Sinn machen. Aber was wir brauchen als wirtschaftspolitische Rahmensetzung, das ist eine Art europäischen Wirtschaftsraum. Das, was wir auch beispielsweise mit der Schweiz unterhalten, aber nicht den gesamten bürokratischen Überbau, der aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn macht.
Was sagen die anderen Nationen?
Mich wundert dann aber, dass Sie auch in Ihrem Programm stehen haben, dass Sie zurück zur D-Mark möchten. 57% der Exporte allein der Autoindustrie gehen zum Beispiel in den europäischen Binnenmarkt. Das heißt, wir hätten schwere Nachteile als Exportwirtschaft, Herr Alexander hat das, glaube ich, gerade richtig gesagt, zu befürchten, wenn das, was in Ihrem Programm steht, wieder Wirklichkeit würde. Das ist auch eine Forderung von Ihnen, an der Sie sich letztendlich messen lassen müssen. Und ich glaube, es hilft nicht, dass man sagt, Teile sind richtig, sondern man muss ja das Gesamtbild sehen, dass Sie mit Ihrem Wirtschaftsprogramm auch beabsichtigen. Und da kann ich nur noch mal wiederholen, bei aller Kritik an einzelnen Punkten und Bürokratieabbau ist ja keine singuläre Forderung von Ihnen. Das ist völlig richtig. Das betont die Wirtschaft auch immer wieder. Das ist auch in dem Report von Mario Draghi deutlich festgehalten, der gesagt hat, diese überbordende Regulierung in Europa ist gescheitert. Aber ich will noch mal in Erinnerung rufen, es geht auch um das Gesamtbild. Und in diesem Gesamtbild sind Ihre Forderungen halt nicht stimmig. Ein Rückkehr zur D-Mark zum Beispiel wäre ein großer Schaden für die Bundesrepublik Deutschland und am Ende für Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze.
Warum wollen Sie zu dem mal zurück, Frau Weidel? Mhm.
Also der Euro in seiner jetzigen Form, und da dürfen wir uns nichts vormachen, er wird keinen Bestand haben. Der Euro ist hoch, es ist einfach so, weil es ökonomische Regeln gibt, die nicht gebrochen werden sollten. Das versteht doch nicht jeder, das ist auch völlig egal.
Wollen Sie sagen, dass ich das jetzt nicht verstehe?
Nein, das ist, nein, es ist deutlich zu komplex. Der Euro ist eine aufgespannt über verschiedene Volkswirtschaften. Er ist eine hochinflatorische Währung und er wird immer weiter abwerten. Und es wird dem Bürger, und das spürt er jetzt, er weiß nicht, woher es kommt, ihm wird verkauft, es liegt an irgendwelchen Faktoren. Es ist aber auch, weil der Euro inflationiert wird, weil wir eine gigantische Bilanzausweitung der EZB haben. Und das, was wir in den Targetsalden drin haben als Hauptgläubiger, das ist unser Wohlstand, der verloren geht. Also ich glaube, Deutschland war auch unter der D-Mark absolut erfolgreich als Exportnation. Und ich glaube aber ohnehin für einen Austritt aus dem Euro ist es viel zu spät. Das hätte man machen müssen vor Beginn der Euro-Rettungspolitik, weil viel zu teuer. Aber er wird sowieso ungeordnet abgewickelt werden und er wird extrem viel Wohlstand und Vermögen kosten. Die Deutschen werden darunter am meisten zu leiden haben.
Was alle, glaube ich, verstehen, weil sie es jetzt alle mitbekommen haben, ist, was der US-Präsident gerade tut. Er tut das, was er angekündigt hat. Er hat Strafzölle verhängt gegen Waren aus Kanada, Mexiko und China. Und er hat seine Drohung gegenüber der EU wiederholt, dass er das auch gegen die EU verhängen möchte. Wie wollen Sie den USA in einem möglichen Handelskrieg mit der EU die Stirn bieten, wenn die EU nicht mit einer Stimme spricht?
Ja gut, also wir sind ja schon in Handelskrieg mit China eingetreten. Und dort war Deutschland ja als einziges Land gegen die Zölle auf chinesische Autos, weil es unsere Autoindustrie wiederum trifft, weil wir bestraft werden. Und dementsprechend ist es auch ein weiteres Beispiel, warum diese Einbettung in die EU so, wie es gerade derzeit vorherrscht, keinen Sinn macht für Deutschland.
Also Sie glauben, Deutschland ist alleine stärker an der Stelle?
Definitiv.
Trump gegenüber?
Definitiv. Und davon mal ganz abgesehen, die deutschen Autobauer sind alle bereits in den USA. Sie haben zwischen 25.000 und 30.000 Arbeitsplätze dort schon vor Ort. Sie sind schon rechtzeitig dahin gegangen, weil die Energiekosten viel zu hoch sind in Deutschland. Die deutschen Autobauer können hier nicht mehr wettbewerbsfähig Autos bauen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und da frage ich Sie daneben auch nach den Ursachen. Was glauben Sie, woran das liegt, dass die deutschen Autobauer nicht mehr wettbewerbsfähig sind? Ich will Ihnen damit nur sagen, das Problem ist hier nicht die Alternative für Deutschland. Wir haben ein stringentes Wirtschaftsprogramm.
Aber mich interessiert...
Aber die in die Höhe getriebenen Energiepreise durch die grüne Transformationspolitik, die niemand mehr haben will.
Möchten Sie antworten?
Ich glaube, dass der Versuch, jetzt hier Gemeinschaft zu schaffen, in die Leere geht, weil Sie, ich will das noch mal sagen, das große Bild nicht sehen. Wir haben rund 140.000 Arbeitsplätze übrigens bereits heute in den USA, aber wir haben auch in Deutschland 800.000 Arbeitsplätze, von denen über 70% am Export hängen. Das heißt, wir brauchen nach wie vor ein starkes Deutschland in einem selbstbewussten Europa. Wir werden geopolitisch alleine als Deutschland nicht mithalten können. Ich will das noch mal sagen, wir brauchen mehr Europa, wir brauchen eine gemeinsame Energiepolitik zum Beispiel. Wir kritisieren natürlich, dass es zurzeit in der Frage des Standortes mangelnde Wettbewerbsfähigkeit gibt. Aber wir setzen uns ja heute mit Ihnen und Ihrem Programm auseinander. Und deshalb will ich noch mal betonen, in dem Programm, was Sie vorstellen, weder in der Frage einer innovativen Wasserstoffpolitik, die Sie ablegen, noch beim Thema Innovation zum Thema Batterien, noch bei diesen ganzen Themen internationaler Zusammenarbeit, kann ich erkennen, wo das Programm der AfD diese wirtschaftliche Situation, die wir in Teilen kritisch sehen, verbessern soll. Und darum geht es ja. Ich glaube, es geht jetzt auch darum, mit den Menschen sehr ehrlich darüber zu reden, was schafft Wachstum, Beschäftigung und Arbeitsplätze hier am Ende des Tages. Und dafür brauchen wir ein solides Wirtschaftsprogramm. Bei Ihnen kann ich dazu leider nichts erkennen.
Ich möchte dazu was sagen, natürlich.
Robert Alexander, einmal ganz kurz.
Aber es ist ja falsch. Also,
die Einschätzung, ob wir...
Also es ist sehr, wenn ich darauf bitte...
Dann machen Sie das bitte.
Weil Frau Müller war es wichtig, die Gemeinsamkeit zurückzuweisen. Das wollte ich auf keinen Fall insinuieren. Denn Sie, und das unterscheidet uns, Sie sind dafür verantwortlich als Lobbyistin für die Energiewirtschaft zu Ihrer Zeit, dass wir den Atomausstieg forciert haben. So, ich möchte die Kernenergie in Deutschland wieder einführen. Und das unterscheidet uns. Sie sind dafür hauptverantwortlich, einen Kurs eingeschlagen zu haben. Nicht nur mit dem Atomausstieg, aber auch mit dem Verbrennerverbot, was Sie mitforciert haben als Lobbyistin. Dass die deutsche Industrie an dem Punkt ist, an dem sie gerade ist, das unterscheidet uns auch. Ich möchte eine freie Marktwirtschaft haben, ohne Subventionspolitik, mit wettbewerbsfähigen Preisen. Und da müssen wir mit den Energiepreisen runter. Was ist denn Ihr Rezept?
Wir wollen über die Energiepolitik sprechen.
Können wir gerne machen. Jetzt hat Frau Weidel auch ihre Social Media Quotes vielleicht jetzt auch durch diese Vorwürfe erhalten, wenn ich das sagen darf. Es ist völlig falsch zu sagen, ich wäre für den Atomausstieg verantwortlich. Wir haben damals darauf hingewiesen, auch ich war damals in der Energiewirtschaft tätig, was notwendig ist, damit wir wettbewerbsfähig bleiben international. Erstmal will ich sagen, ich halte den Ausbau erneuerbaren Energien für richtig und ich glaube halt, dass wir zusätzliche Gaskraftwerke wollen.
Frau Müller, behalten Sie, was Sie sagen wollen.
Nein, es geht um Fakten und Sachverhalte. Und wenn die bestritten werden, finde ich, muss man kurz
darauf
antworten.
Wenn wir jetzt über Kernenergie und Energiepolitik und Erneuerbare reden, dann wollen wir uns ganz kurz angucken, was Frau Weidel auf dem Parteitag genau dazu gesagt hat. Dann reden wir weiter.
Und ich kann euch sagen, wenn wir am Ruder sind, Wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande.
Meinen Sie alle Windräder? Also Sie sagen hier Windmühlen, aber ich glaube, Sie meinen Windräder. Sie wollen alle Windräder niederreißen in Deutschland? Oder ja, meinen Sie nur den Park,
richtig,
den Wald, von dem Sie auch in dieser Rede geredet
genau.
haben?
Genau, danke schön, dass Sie das kontextualisieren. Das wird normalerweise ja auch immer weggelassen. Es ist natürlich symbolisch bei einer Wahlkampfrede. Ich rede über den Reinhardswald. Im CDU-regierten Hessen wird der schöne alte Wald, der Reinhardswald, komplett abgeholzt für diese Windmühlen der Schande. So, für die, es ist das unparteiische Publikum, was Sie eingeladen haben, das finde ich schön. Aber es sind die Windmühlen der Schande. Wenn Sie durch Deutschland fahren, dann sehen Sie nicht drehende Windräder. Und diese Windräder, und da sind wir beim Kern, diese Windräder werden nur gebaut aufgrund der exzessiven Subventionspolitik des EEGs.
Also erstmal diese Windräder,
müssen wir das EEG
die Windräder
abschaffen.
Stehen überhaupt noch nicht im Wald. Das wissen
darum
Sie, ne? Der Bau wurde immer wieder verschoben.
Aber er wird ja abgeholzt jetzt, ganz fleißig. Der Punkt, es ist symbolisch. Das ist doch wichtig. Und ich kann Ihnen auch sagen, wir streichen das EEG, diese gesamte Subventionspolitik. Wir wollen die erneuerbaren Energien am echten Wettbewerb aussetzen. Und dann werden Sie nämlich sehen, dass sich der größte Teil der Windkraftwerke nicht mehr rechnen wird. Die Energieversorger werden eine vernünftige Investitionsrechnung anstellen können, ohne Subvention. Und dann rechnen sich diese Dinger nicht mehr. Und sie werden nicht mehr gebaut. Also das, was wir betreiben, ist eine super, ultra teure Transformationspolitik, die im Übrigen nicht funktioniert. Und die dazu führt, dass Deutschland die höchsten Energiepreise weltweit mittlerweile hat und wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
Wir werden das gleich noch mal gucken, ob Sie damit rechnen.
Natürlich,
ich möchte gerne erstmal die politische Einschätzung von Herrn Alexander. Was hat die AfD für ein Problem mit erneuerbaren Energien?
Erstmal würde ich bitten, nicht mit Johlen zu unterbrechen, weil ich finde, wenn Frau Weidel schon mal hier ist, sollte sie ihren Punkt machen dürfen. Aber ich finde tatsächlich, dass Sie in dieser erneuerbaren Frage, da treiben Sie den Teufel mit dem Belzebub aus. Weil unser Problem in der Energiepolitik war, dass wir immer hin und her fabriziert haben. Ne? Also die Rot-Grünen steigen aus der Kernkraft. Frau Merkel steigt erst wieder ein, dann kommt Fukushima, dann wird wieder ausgestiegen. So, aber wenn wir jetzt mit einer Kanzlerin Weidel alle Windräder wieder einsammeln und das EEG und die Leitung, also diese ganze gigantische...
Die Subvention streichen.
Entschuldigen Sie, Sie erlauben, ich war noch nicht so viel dran.
Ja, Subvention
streichen. Aber wenn Sie Ihren Leuten sagen, ich reiße es nieder.
Es ist symbolisch.
Naja. Hm. Na, also was mein Punkt ist...
Und die Dinger, die müssen sowieso nach zwei Jahren sofort niederreißen, weil die alle verrotten. Bitte schön.
Ja, was jetzt, niederreißen oder nicht? Also wenn wir sagen, wir haben eine von Emotionen geprägte Energiepolitik, die hin und her schwankt, und wir hoffen auf eine politische Kraft, die das rationaler sieht und längerfristig, und dann sagen Sie, die Windmühlen der Schande wollen wir niederreißen,
ja,
dann scheint mir das ziemlich nah an der Attitüde von Frau Merkel zur Energiepolitik zu sein, die auch stimmungsmäßig und schwankend war. Und ich finde auch, Windräder haben Besitzer, die gehören in Deutschland nicht im Staat.
Seit wann sind Sie für Enteignung?
Ja, nein, überhaupt nicht. Ich bin vor allen Dingen, ja, das sind diese ganzen plakativen Fragen, weil sie nicht verstehen, worum es geht. Es geht darum, die Subventionspolitik zu streichen und marktwirtschaftliche Strukturen am Energiemarkt in Deutschland wieder einzuführen. Die Marktwirtschaft am Energiemarkt beziehungsweise der Energiemarkt an sich wurde zerstört in Deutschland und mutwillig durch eine CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Unser Energiemarkt funktioniert nicht mehr. Schauen Sie doch mal auf die Zahlen. Das ist alles belegt. Die Unternehmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Sie gehen entweder ins Ausland.
Für Frau Merkel sehr positiv zu sprechen, aber das EEG gab es schon vorher. Das müssen wir
ins Ausland, und der Atomausstieg fällt unter Angela Merkel. Und wir haben durch das EEG forciert, durch Angela Merkel und formvollendet durch die Ampel, haben wir die höchsten Energiepreise. Und das ist nun mal Fakt.
Da würde ich gerne Frau Müller dazu holen, um das zu klären, ob Sie recht haben. Wie teuer ist das wirklich? Wie viel kostet
eine
Kilowattstunde Windenergie im Vergleich zur Kernkraft?
Die Gestehungskosten mittlerweile, die Baukosten für Solar, für Wind sind absolut wettbewerbsfähig. Natürlich haben wir einen Umbau eines Energiesystems. Jetzt neue Kernkraftwerke zu bauen, würden auch dreistellige Milliardenbeträge an Investitionen sehr wahrscheinlich bedeuten. Und deshalb ist das völlig richtig, was Herr Alexander sagt. Und auch was, wenn Sie auch über das Verbrennerverbot sprechen. Das haben auch wir kritisiert, weil wir glauben, Verbote helfen in der Diskussion nicht weiter. Es hilft nur nicht schwarz-weiß, das Pendel immer in die eine oder andere Richtung zu drehen. Sie wollen jetzt wieder alles, was den Bereich Elektromobilität sagt, verbieten, rausnehmen, Förderungen einstellen. Wir sind auf einem guten Weg in Richtung klimaneutrale Mobilität der Zukunft. Ich leugne den Klimawandel nicht. Ich halte es für eine wichtige generative Aufgabe. Ich denke an meine Tochter, an kommende Generationen, die dort kommen. Wir müssen uns der Herausforderung stellen. Weltweit wird der Weg auch dorthin gehen. Jetzt können wir über Geschwindigkeiten sprechen. Wir können über Absolutheiten sprechen. Aber wir den Weg oder das Ruder jetzt völlig rumzuwerfen, ist ein völliger Schritt in die falsche Richtung und würde am Ende dazu führen, dass die deutsche Automobilindustrie eine alte Industrie würde. Wir wollen vorne dabei sein. Wir investieren 320 Milliarden Euro in die Transformation zur digitalen und klimaneutralen Mobilität. Und das muss vernünftig gemacht werden. Und es geht jetzt um eine Wirtschaftspolitik, die wieder vernünftig wirtschaftliche Zusammenhänge mit ökologischen Zusammenhängen zusammenbringt. Das ist in Deutschland eine andere Politik für notwendig und auch in Brüssel. Ich will immer nur sagen, das, was Sie vorschlagen, ist eben keine Alternative auf diesem Weg zu einer vernünftigen Wirtschaftspolitik, sondern hätte wieder Milliardenkosten zu folgen, die am Ende des Tages dann auch wieder bezahlt werden müssen, wenn wir jetzt, und Sie sprechen von Abreißen, das ist keine Symbolik, wenn Sie von Abreißen, das haben Sie auch heute noch mal auf einer Wahlkampfveranstaltung ja wiederholt, Sie sprechen von Abreißen von Windrädern, das wäre die Vernichtung von Kapital, das wäre völlig unsinnig.
Das Streichen von Subventionen, wovon ich spreche, indem das EEG abgeschafft wird und echter Wettbewerb am Energiemarkt herrscht, das würde sogar Gelder sparen, weil sie die Subvention nicht mehr ausschütten müssen. Das ist doch völlig klar, worüber hier gesprochen wird. Wir brauchen echten Wettbewerb. Und dann müssen sich alle Energieformen dem Wettbewerb stellen. Und dann kann man auch vernünftige Investitionsrechnungen einfach mal aufstellen. Aber so geht das nicht, weil der Preis verzerrt wird durch Subventionen, die der Steuerzahler nebst der höchsten Energiekosten auch noch obendrauf zahlen muss. Und wir müssen weg von den Verboten.
Wissen Sie,
ich möchte
um das zu verifizieren,
nein,
mit
Sie
Zahlen.
Sie fallen mir
bitte
immer ins Wort.
Ja, weil ich jetzt
weil,
gerne
nein,
die Zahlen
ich möchte
überprüfen
gerne
möchte.
Noch mal
Wissen
über
Sie,
das
wie viel kostet
nein,
eine Kilowattstunde
Verbote. Verbote am Automobilmarkt. Das Verbrennerverbot ist grundfalsch. Und wir müssen aufhören mit dieser Verbotspolitik. Die Verbraucher müssen selbst entscheiden, was sie einkaufen. Und die Produzenten müssen selbst entscheiden, was sie produzieren. Und dieser Wettbewerb wurde kaputt gemacht durch die Politik in den vergangenen 10, 15 Jahren. Und ich halte das für grundfalsch.
Sind sich alle einig, dass die Verbraucher das gerne selbst entscheiden wollen? Ich wollte nur einmal beitragen, was das Fraunhofer-Institut im Vergleich Windenergie und Kernenergie ausgerechnet hat. Bei Windenergie kostet die Erzeugung 4,3 bis 9,2 Cent je Kilowattstunde. Die Erzeugungskosten für Kernkraft liegen im Vergleich bei 13,6 bis 49 Cent die Kilowattstunde. Und selbst ohne Subventionen, das sind nämlich maximal 7,35 Cent, durch die EEG-Umlage bleibt Windkraft insgesamt deutlich günstiger als Kernkraft.
Mhm. Die Aussage ist falsch. Ja, die Aussage
also jetzt muss ich Fraunhofer schon mal in Schutz nehmen. Mhm. Ich glaube, Fraunhofer ist eine
weltweit anerkannte. Nein, die Investitionsrechnung ist falsch, weil die Subventionen damit drin sind. Und die Neuinvestition von Kernkraftwerken. Hätte man die Kernkraftwerke, die bestehenden, nicht einfach abgestellt, die man vielleicht auch wieder anstellen kann, dann haben sie diese Anfangsinvestitionen nicht. Das geht schon mal aus dieser Rechnung raus. Insgesamt ist die Rechnung durch die, durch durch die Subvention, dadurch, dass die Versorger keine vernünftigen Investitionsrechnungen aufstellen können, ich sage das jetzt schon das dritte Mal, ist sie gestört. Und dementsprechend sind die Zahlen inkorrekt.
Also, was die Zahlen betrifft, werden wir morgen einen Faktencheck nachliefern. Und ich würde gerne an Frau Weidel die Frage stellen, weil die Erneuerbaren sind ja auch deswegen umso wichtiger geworden, weil wir vorher vom russischen Gas abhängig waren. Das hat sich geändert nach dem
auch vorher
Russlands
Energiepreise.
So, aber Sie wollen, das steht in Ihrem Programm, Nord Stream wieder in Betrieb nehmen. Ist das eine kluge Idee?
Oh, definitiv. Das hat ja auch Angela Merkel gefunden. Da muss man ihr auch mal recht geben, weil das günstige russische Erdgas hat das Scheitern der grünen Energiewende kaschiert. Das über Jahre. Es war komplementär zum EEG und dann sind die Preise aber trotzdem durch die Decke gegangen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, auch vor dem russischen Einmarsch, vor der Sanktionspolitik, hatte Deutschland die höchsten Energiepreise. Also das heißt, dadurch ist es doch völlig klar, dass unsere Probleme hausgemacht sind.
Wie wird es in den
USA? Und daran
USA
hängt die gesamte Industrie. Und ja, wir wollen Nord Stream 1 und 2, vor allem 2, wieder in Betrieb nehmen. Wir wollen das reparieren.
Wenn Sie erlauben.
Dass wir sehr gerne wieder russisches Erdgas beziehen können.
Also das Problem ist ja, im Moment sind die Röhren kaputt. Also wenn man die irgendwann in Betrieb nehme, müsste man erstmal gucken, was da kaputt ist. Und dann das Zweite ist, und da laufen Sie wirklich in der AfD in ein Problem, weil Sie sowohl auf Donald Trumps Seite stehen wollen, als auch Wladimir Putins. Aber bei den Röhren können Sie nur eines haben, weil Trump war immer super sauer über die Röhren. Also da werden Sie auch mit Elon Musk nicht weit kommen. Das ist ja das Problem. Wenn man die Aufstellung der AfD ist ja, ist ja vermittelt worden, wir machen es nicht europaweit, wir gucken als für uns Deutsche, ja. Dann sind wir aber natürlich mit sehr großen Mächten konfrontiert. Dann sind wir einen großen chinesischen Markt, große russische Energielieferer, große mächtige Amerikaner. Und wir müssen dann zwischen diesen großen Blöcken lavieren. Also das wird nicht leichter für uns, wenn wir unsere europäischen Freunde nicht mehr haben, sondern das wird schwieriger für uns. Und sie operieren immer mit dem Begriff der Souveränität. Das ist übrigens auch interessant, das wurde früher mal von ganz links gesagt, dass Westdeutschland kein souveränes Land wird. Jetzt ist es bei Ihnen rechts. Aber wir werden doch nicht souverän, wenn wir nach Putins Pfeife oder nach Trumps Pfeife oder irgendwann nach der chinesischen Pfeife tanzen müssen, statt dass wir uns in Brüssel mit unseren Nachbarn unterhalten. Das ist vom ganzen Versuchsaufbau wirklich nicht gut.
Und darum sind wir so.
Eines kommt noch dazu, wenn ich den Gedanken
aber
noch mitnehme. Ein Gedanke kommt noch dazu, Trump wird auch von uns, auch von Deutschland und von Europa höhere Militärausgaben fordern. Haben Sie da mal gesagt, Sie sind auch für die 5%, die er fordert von uns?
Also zunächst einmal zu der Aussage, dass wir da in irgendeiner Form darum lavieren müssen oder auch nicht. Ich glaube, dass unser Verhältnis zu unseren ausländischen Freunden, sowohl zu unseren europäischen Nachbarn als zu den USA, als auch zu den USA, zu China und zu Russland, noch nie so schlecht war. Wir haben es wirklich geschafft, die letzten 10 Jahre unser gutes Verhältnis zu zerstören. Und das wird auch als zweitstärkste Kraft in Deutschland meine vornehmliche Aufgabe sein, dieses Verhältnis auch mit zu reparieren. Das sehe ich als meine vornehmliche Aufgabe an, weil es so nicht mehr weitergehen kann.
Darf ich noch eine Antwort bekommen auf die 5%? Sind Sie auch für die Verteidigungsausgaben in der Höhe?
Wir müssen im Dialog bleiben. Und jetzt zu Ihren Verteidigungsausgaben. Ist es so, wir müssen die deutsche Bundeswehr ertüchtigen. So. Die deutsche Bundeswehr ist nicht mehr für die Landesverteidigung fähig. Wir haben viel zu wenig getan. Wir haben seit, glaube ich, 30 Jahren einen Investitionsstau in der deutschen Bundeswehr. Heißt, es wurde nicht investiert. Und dementsprechend sind wir nicht mal minimal verteidigungsfähig. Und zusätzlich schenken wir jetzt auch das Material an die Ukraine raus,
also,
was völlig falsch
Sie müssen,
ist.
Also, wir wollen also
und
mehr Geld ausgeben,
heißt,
aber wie viel?
Nein. Und das heißt, ja, fragen Sie doch mal die deutsche Bundesregierung nach verlässlichen Zahlen.
Nee, Sie sind
Zahlen.
Ja jetzt hier. Ich möchte gerne wissen.
Ja, genau. Und darauf werde ich Ihnen jetzt auch antworten, wenn Sie mich einfach mal einmal lassen an diesem Abend.
Weil ich lasse Sie immer.
Ja, genau, richtig.
Ich lasse Sie immer ausreden.
Einfach so, nein, aber das ist ja, ich muss immer wieder neu anfangen.
Sie
ich komme doch dazu.
Dann muss ich das
nein, ich kommen gerne zu Ihren 5%.
Gut.
Was ich gesagt habe ist, dass man erst den Bedarf des Investitionsstau ausrechnen muss. Und diese Zahl brauchen wir zuerst, dass wir wissen, wie viel es kostet, unsere Armee zu ertüchtigen, dass wir auch unsere Bündnisverpflichtung innerhalb der NATO wahrnehmen können, weil wir immer ein Underspending die letzten Jahre hatten. Das lag im Schnitt irgendwie bei 1,3%. Es müsste bei 2 liegen. Und wenn wir diese Zahl haben, Frau Miosga,
das ist falsch.
Ich habe gesagt, im Schnitt der letzten Jahre, Sie müssen mir auch zuhören. So, und dann brauchen wir eine Zahl des Investitionsstau. Bitte fragen Sie da mal auch Regierungsmitglieder, ob Sie mal eine Zahl kriegen können.
Und dann brauchen Sie
eine Amortisierungsdauer. Mhm. So, wollen Sie das über 10 Jahre rechnen, über 20 Jahre rechnen? Und dann Sie können wir uns...
Aus.
Nein, überhaupt nicht, sondern Sie müssen die Sachen analytisch und sachlich angehen. Sie können nicht einfach mal permanent irgendwie in die Luft schießen und irgendwie rumjonglieren. Ich halte das für völlig unseriös.
Sie haben ja schon 5%
und ich mache
gesagt,
auch nicht,
deswegen frage
nein,
Sie
aber
genau.
Ich habe es da genauso eingeordnet.
Wenn Sie möchten, rechne ich Ihnen das aus.
Nee, Sie müssten die gar nicht. Mich interessiert viel mehr, Herr Alexander, geht das gut zusammen, neue ungestörte Handelsbeziehungen mit Russland und gleichzeitig den Wehretat erhöhen, den wir ja deswegen erhöhen, weil wir uns von Russland neu bedroht fühlen?
Also in Sachen Handel mit Russland haben ja weder die Sozialdemokraten noch die Christdemokraten sich irgendwas angenommen. Also wir haben ja Handel mit Russland betrieben, als schon die Krim besetzt war. Ja, so. Deshalb, was Frau Weidel vorschlägt, ist eine Rückkehr zu der Politik von Merkel-Steinmeier, die, das ist meine Meinung, wir glücklicherweise überwunden haben. Weil es hilft doch nichts, wenn wir russisches Gas billig kriegen, aber dass Russland sozusagen in Europa alles durcheinander bringt. Und das ist ja noch milde ausgedrückt. Ja? Also die Kosten, wenn man sagen würde, man muss die externen Kosten mitnehmen, die Kosten des Ukraine-Kriegs liegen auch daran, dass Russland den Eindruck gewann, wir sind so erpressbar wegen des Gases, dass wir nicht in der Lage sind, der Ukraine zu helfen. Was Gott sei Dank nicht so war. Aber wenn wir davon weggingen, und jetzt schließe ich an das Argument, wenn wir aus diesem europäischen Kontext weggehen, wenn wir wieder dahin gehen, dass in Osteuropa große Länder mal in kleine Länder einmarschieren und dann vielleicht auch mal mittlere Länder, also was bis hin auf dem Balkan, dann zünden wir doch unsere Nachbarschaft an. Und das kann doch nicht im deutschen Interesse sein. Also ein nicht friedlicher Balkan, ein nicht friedliches Osteuropa, selbst wenn man jede moralische Erwägung außen vor lässt, ist doch eine Katastrophe für uns. Und auch dann werden wir auch, weil es ja so ein wichtiges Thema für die AfD ist, wenn das in Unordnung kommt, werden wir Flüchtlingsströme erleben, gegen das alles bisher gar nichts ist. Deshalb die Investition in ein stabiles Osteuropa, was auch Schutz vor Russland hat, ist unser Interesse.
Wie blickt die Wirtschaft darauf,
ja,
die Handelsbeziehungen mit Russland?
Auch gerade in den Handelsbeziehungen, was wir mit Russland gemacht haben im Verhältnis zu den USA. Im Prinzip nach 3 Wochen ist der russische Handel durch den amerikanischen abgedeckt. Das heißt mit anderen Worten, der amerikanische Handel ist für uns wesentlich wichtiger. Wir haben jetzt einen amerikanischen Präsidenten, der sehr selbstbewusst auf die Stärken Amerikas setzt. Und dem werden wir nur als starkes Europa auf Augenhöhe begegnen können. Ich habe eben ein paar Zahlen gesagt, wie viele Autos wir produzieren, wie viel wir exportieren. Sie sprechen davon, dass Sie mit den europäischen Nachbarländern Gespräche aufnehmen wollen. Wenn ich das gerade richtig verfolgt habe, haben Sie eben den polnischen Ministerpräsidenten erst einmal beleidigt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Ausgangsvoraussetzung ist, um seriös Gespräche in dieser Hinsicht zu führen. Nochmal, wir brauchen ein Europa, was seine Stärken wieder klarer herausgearbeitet. Nur so werden wir gegenüber den Weltregionen mitsprechen können. Sei es China. Wir verkaufen übrigens 100-mal so viele Autos in China wie umgekehrt. Das heißt, auch da ist eine Position der Stärke, die wir nutzen wollen. In den USA ist es genauso. Wir müssen diese Stärke als Europäer aufbauen. Ich will das hier nochmal ausdrücklich sagen. Bei den Punkten, die Sie kritisieren, mögen Sie richtige Dinge antippen, aber mit den Forderungen und Vorschlägen, die Sie haben, bringen Sie keine Lösungen, die den Menschen in diesem Land helfen. Und ich finde, das ist das Entscheidende, was man jetzt vor der Wahl sehen muss.
Frau Weidel möchte, glaube ich, auch unabhängiger werden und hat es aber jetzt so bemerkenswert formuliert, dass ich Sie gerne darauf ansprechen würde. Sie haben dem amerikanischen Magazin The American Conservative ein Interview gegeben und sagen dort, Zitat, dass Deutschland ein besiegtes Volk und Sklave der USA sei. Wie ist das gemeint? Wo sind wir unfrei?
Wir vertreten nicht unsere eigenen Interessen international. Bei uns hat sich ein Trittbrettfahrertum sicherheitspolitisch breit gemacht, dass wir uns vor das Kanonenrohr auch mit der USA spannen lassen. Siehe die Diskussion um die Auslieferung von Taurus. Friedrich Merz möchte ein deutsches Raketensystem in die Ukraine liefern und damit Deutschland zur direkten Kriegspartei machen, was die Sicherheitslage dramatisch verschlechtern würde für die Bundesrepublik Deutschland. Denn wenn das Ding abgefeuert wird, also Taurus auf russisches Gebiet, womit er ja auch Wahlkampf gemacht hat, dann geht der Zweitschlag direkt nach Deutschland, nicht in die USA. Darum sage ich ganz klar, wir müssen aufhören, Sklavenstaaten zu sein, Verträge abzuschließen. J.D. Vance nennt das Client States, ne? Also er nennt es Client, also Kundenstaaten, die auch die USA haben gar keine Lust mehr drauf auf Staaten, die sich an nichts beteiligen. Die sich, ich will Ihnen das ja einordnen, Sie fragen mich ja danach. Doch, natürlich, aber wir vertreten unsere Interessen nicht. Das ist das Problem. Unsere Sicherheitsinteressen sind ganz andere als die der USA. Und die Bundeswehr hat auch in einem NATO-Einsatz nichts im Indopazifik zu tun. Wir haben auch nichts mit Taiwan zu tun, sondern wir müssen unsere Interessen hier vertreten. Und unsere Interessen bezüglich Russland, sind ganz andere als die Interessen der USA. Und die USA wollen selbstbewusste Partnerstaaten haben,
Frau
die
Weidel,
sich auch finanziell beteiligen.
Diese Sprache, Frau Weidel, Sklave der USA, erinnert an ein anderes Zitat, von dem behauptet wird, dass Sie es gesagt haben, diese Schweine sind Marionetten der Siegermächte. Herr Alexander, Sie haben das damals veröffentlicht.
Ja, das ist eine Recherche der Welt am Sonntag, genauer gesagt meines Kollegen Uwe Müller. Das sind E-Mails von Frau Weidel aus dem Jahr 2013. Und als Frau Weidel dann politisch aktiv wurde, haben wir das veröffentlicht, weil wir wissen wollten, spricht Frau Weidel intern so, wie sie außen spricht. Und Sie haben damals gesagt, Sie haben das nicht geschrieben. Sie haben aber nie rechtliche Schritte gegen uns eingeleitet. Und ich glaube auch, warum. Und als wir dieses Interview jetzt in dem amerikanischen Magazin gelesen haben, Deutschland ist ein Sklavenstaat. Ja? Und dann, das sind Fantasien impotenter Männer, also die Russland unterstützen wollen. Da haben wir uns schon an die Recherche von 2017 erinnert gefühlt. Ne? Deutsche Politiker sind Schweine, sind nur Marionetten von Siegermächten. Das Bundesverfassungsgericht wäre korrumpiert, solche Dinge. Und das finde ich, wenn Sie Kanzlerin werden wollen, müssen Sie die Frage beantworten, gibt es eine Außenweidel, mit der man zivilisiert reden kann, und gibt es eine Innenweidel, die ganz anders spricht.
Sie haben es bis heute nicht dementiert.
Soll ich Ihnen jetzt darauf antworten? Also Sie haben ja eine Frage gestellt, was ich mit Sklavenstaat meine. Jetzt das nächste.
Sie haben ja dieses Zitat bis heute nicht dementiert.
Ja, wieso? Weil ich dazu auch alles, warum soll ich dazu irgendwas sagen? Ich habe dazu auch alles gesagt.
Jede Möglichkeit gehabt.
Also Sie kommen hier mit diesem ganzen Quark um die Ecke und das, obwohl es
also
ganz andere
Ihnen,
Probleme
ja
ist. Ich habe dazu alles gesagt und werde mich dazu nicht weiter äußern. Weil mir diese ganze Diskussion zu dumm ist, muss ich Ihnen auch sagen. Und wenn ich, Sie haben gerade dieses andere Zitat dort gebracht, wissen Sie, was ich damit gemeint habe? Wenn Deutschland gar keinen Hebel hat militärisch, sollte ein Friedrich Merz nicht mit Raketensystemen rumfuchteln, mit einer Erschlagmöglichkeit gegen Russland. Das ist damit gemeint. Sie müssen meine Sachen auch lesen und vernünftig einordnen. Dann können wir darüber weiter.
Ganz genau,
ich will
das wissen Sie auch.
Für dieses Land keinen Krieg.
Schauen Sie.
Ich möchte nicht, dass unsere Väter und Söhne in einen Krieg geschickt werden. Und ich halte die ganze Diskussion darüber, um nichts anderes geht es in diesem Interview. Das ist ein Interview, was ich gegeben habe. Um nichts anderes geht es. Ich möchte Frieden schaffen. Und ich vermisse die deutsche Bundesregierung, die dort in den Dialog mit Russland tritt, um für Friedensverhandlungen sorgt. Das ist doch das, was wir machen müssen. Und nicht irgendwie über Taurus und deutsche Raketensysteme zu diskutieren, die uns direkt zur Kriegspartei machen.
Ja, also wenn Sie sagen, die Lieferung von Taurus...
Um nichts anderes geht es.
Wenn Sie sagen, die Lieferung von Taurus illustriert, wir seien ein Sklavenstaat. Das kann ja nicht stimmen, wir liefern ja nicht.
Also aber es wird gefordert.
Der Bundeskanzler hat doch gesagt, er liefert nicht. Ich bin übrigens der Meinung, es ist falsch. Ich würde sagen, wir sollten
Friedrich
liefern.
Merz fordert das.
Aber die
Kanzler werden.
Entschuldigung, die Entscheidung wird auch im Bundestag getroffen. In unseren Debatten in der Meinungsbildung des deutschen Volkes. Es ist nicht so geschehen, dass jemand in Washington anordnen kann, er liefert den Taurus. Das Gegenteil ist geschehen.
Wir haben, Herr Alexander,
ich habe Ihnen genau geschildert, wie es gesagt wurde, Friedrich Merz fordert
das. Wir haben die Position kennengelernt in dieser Hinsicht, wir haben die Position in der Wirtschaft kennengelernt. Letzte kurze Antwort von Herrn Alexander, weil wir die Sendung mit der Frage beantwortet haben, ob es womöglich, was viele befürchten, manche erwarten es, eine blau-schwarze Annäherung geben könnte. Ist Frau Weidel mit den Positionen, von denen wir sie heute gehört haben, anschlussfähig?
Nein. Die Union hat immer auf Europa gesetzt. Also das ist es ja, die AfD hat begonnen als Anti-Merkel-Partei. Aber wenn sie gegen den Euro sind, sind sie gegen Kohl. Und wenn sie gegen Europa sind, sind sie gegen Adenauer. Und wenn sie gegen die NATO sind, sind sie gegen das alles. Und da wird kein Friedrich Merz jemals hinfinden.
Ich habe es Ihnen doch eben erläutert. Das ist doch falsch, was Sie gerade sagen.
Ich
hätte jetzt gerne mal eine Frage noch, wenn Zeit dazu ist.
Wir haben keine Zeit.
Das ist aber so schade.
Es tut mir wirklich leid.
Na sowas. Aber für die Einordnung, für die falsche war noch Zeit.
Wenn ich jetzt total falsche Zusammenfassung mache, dann sind die Tagesthemen gegen mich und dann kriege ich großen Ärger. Ingo, sag schnell, was habt ihr vor?
Ja, wir führen die Wahlkampfdebatte natürlich auch weiter, aber wir blicken auch auf die Extrazölle, die US-Präsident Trump nun für Waren aus Kanada, China und Mexiko erhebt und wie die Länder sich dann auch wehren und wie diese Sache auch auf deutsche Firmen sich auswirkt. Das ist das Thema gleich bei uns und mehr, wenn Sie dranbleiben.
Schauen wir uns an. Die Zeit hier ist leider zu Ende, obwohl weiter diskutiert wird. Ich danke für die Diskussion in der Runde, Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause auch. Bis kommenden Sonntag.